Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
Und jetzt überlegt ihr mal, was denkt ihr, welches Enzym könnte dann an dieser Stelle defekt sein, dass es zu genau dem Rückstau kommt?
Tim, sag's uns.
Situs Inversus. Der Vorklinik-Podcast.
So, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Situs Inversus, der Vorklinik-Podcast. Heute mit mir hier ist die Clara.
Moin Leute.
Und der Tim.
Hallo.
Wie es geht weiter mit Leber? Wir haben schon viel über Leber gehört. Jetzt steigen wir ein eigentlich in den letzten großen Stoffwechselweg, wenn man so will. In unserer Atemluft sind 87% Stickstoff drin. 78% Stickstoff. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum. Weil irgendwie man kann es nicht benutzen. Und eigentlich
von wegen.
Ja,
das ist
stimmt.
Ein wichtiger Bestandteil sogar.
Genau. Denn es ist ein wichtiger Bestandteil von Proteinen und Nukleotiden und vielen weiteren Dingen. Überall da, wo ein N ist. Ne? Man kennt es aus der Chemie. Und wichtig ist, dass es in unserem Körper dafür einen Kreislauf gibt. Den Stickstoffkreislauf. Ja, weil unser Stickstoff als Gas sollte jetzt vielleicht nicht so frei rumfliegen in unserem Körper, aber nicht so optimal. Sondern ist in den meisten Fällen im Ammoniak gebunden, beziehungsweise eigentlich im Ammonium-Ion, Ammonium-Ion, das ist ein schönes Wort, oder eben in funktionellen Gruppen, wie ganz besonders in der Aminogruppe in Aminosäuren gebunden.
Da fällt mir sogar gerade ein, dass Stickstoff sogar richtig gefährlich sein kann, wenn er frei im Körper rumfliegt. Vielleicht sagt euch Taucherkrankheit was, wenn man zu schnell aus großen Tiefen aufsteigt, dann perlt dieser Stickstoff aus und man kriegt dann Gasembolien.
Genau, und deswegen jetzt umso wichtiger Stickstoffstoffwechsel. Okay, let's go. Ganz kurze Werbung. Oh, den weißt du noch in der Physikumsvorbereitungszeit, wo wir immer nur über das Gleiche geredet haben?
Ja, es gab nur noch ein Thema. Anatomie, Biochemie, Physiologie. Gut, das sind drei Themen.
Es ging sogar so weit, dass wir eine Podcast-Kasse eingeführt haben, wo ihr dann Taler reinschmeißen musste, wenn er über nichts anderes reden konnte.
Aber, Leute, nach der Vorklinik kommt auch eine spannende Zeit. Dann geht es nämlich zum Beispiel um Formulaturen und später auch um den Berufseinstieg. Und viele praktische Tipps, zum Beispiel auch zu Stipendien, findet ihr bei lassdichnieder.de oder auf Instagram bei @lassdichnieder.
Das war's schon.
Genau, also Thema Stickstoff ist im Körper eben vor allem bei Proteinen relevant. Und wir wollen uns jetzt in den nächsten zwei Folgen noch mit Stickstoff im Abbau beschäftigen einmal, nämlich im Harnstoffzyklus. Geht es dann später drum, ja, Stickstoff muss irgendwie auch aus unserem Körper rauskommen. Und andererseits Stickstoff als wichtiges Element in Aminosäuren. Und bei Aminosäuren, da gibt es auch alle möglichen Reaktionen, die wirklich relevant sind, die auch für Prüfungen, aber auch fürs Leben als Arzt oder als Ärztin relevant sind. Und deshalb wollen wir uns mit dem Aminosäurestoffwechsel heute auch schon grundlegend beschäftigen. Was gibt es da für Reaktionsmechanismen? Und in der nächsten Folge dann wirklich ganz tief im Detail, weil das einfach ein großes Thema ist, was wir einmal hier möglichst gut verpacken wollen, damit es dann für die Prüfungen klar ist. Gut, aber fangen wir mal ganz, ganz basic an. Der Körper baut täglich so 250 bis 300 Gramm Protein ab und etwa die gleiche Menge auch wieder auf. Das ist ungefähr 3% der Proteinmasse des Körpers, die da täglich neu produziert wird. Und wenn das sich eben die Waage hält mit Auf- und Abbau, spricht man von einer ausgeglichenen Stickstoffbilanz. Positive Stickstoffbilanz gibt es auch, dann würde mehr Stickstoff aufgenommen, als ausgeschieden wird. Ist zum Beispiel sinnvoll und auch essentiell wichtig in Wachstumsphasen oder auch in der Schwangerschaft. Und auf der anderen Seite kann eben auch mehr Stickstoff rausgehen, da spricht man dann von einer negativen Stickstoffbilanz. Wenn zum Beispiel das aus der Nahrung aufgenommene Protein nicht ausreicht, dann kommt es zum Abbau von Aminosäuren aus körpereigenen Proteinen, eben zum Beispiel aus Muskulatur. Und deshalb, davor haben ja die ganzen Pumpe auch immer viel Angst. Deshalb.
Immer schön genug futtern.
Immer schön genug Proteine aufnehmen. Okay, und genau, woher kommen Proteine und Aminosäuren? Natürlich aus der Nahrung. Entweder aus Pflanzen oder aus Tieren. Und im Blut liegen Aminosäuren dann entweder frei, direkt im Blut vor oder eben im Gewebe. Und dieser Pool an Aminosäuren, die frei vorliegen, ist aber relativ klein. Das sind nur so 100 Gramm. Und eben damit nur ein kleiner Teil der Aminosäuren im Körper. Der Rest ist alles in Proteinen.
Genau, wie Tim gerade eben richtig angedeutet hat, müssen wir den Stickstoff ja auch irgendwie wieder loswerden. Und das funktioniert bei uns Menschen über Ausscheidung in Form von Harnstoff. Harnstoff wird, ich glaube, der Name suggeriert, so ein bisschen dann über den Urin ausgeschieden. Und, gerade eben ja auch angesprochen, freier Stickstoff ist nicht gut. Wir müssen Aminostickstoff in irgendeiner Form durchs Blut transportieren können. Und das findet mittels Glutamin bzw. Alanin statt. Und von dort kann es eben von A nach B transportiert werden und von einem Molekül auf andere Moleküle übertragen werden. Und damit wären wir jetzt eigentlich bei den Grundreaktionen vom Aminosäurestoffwechsel.
Genau, weil bevor wir jetzt wirklich einsteigen, möchten wir quasi nochmal das Handwerkszeug eines jeden Aminostoffwechslers und Stoffwechslerin durchgehen. Und die drei Grundreaktionen, die Trans-, die Desaminierung und die Dekarboxylierung nennen.
Genau, bei der Transaminierung, wie es der Name eigentlich sagt, wird eine Aminogruppe von einem Molekül auf ein anderes transferiert. Die beiden Moleküle, die wir dafür brauchen, ist einmal eine Ketosäure und eine Aminosäure. Jetzt nehmen wir die Aminogruppe von der Aminosäure und packen die auf die Ketosäure drauf. Vielleicht geht es euch jetzt wie mir, ich muss zugeben, Biochemie war nie so 100% meine Stärke und ich habe mich gefragt, was sind jetzt eigentlich Ketosäuren? Und die sind vom Aufbau eigentlich den Aminosäuren ganz ähnlich. Ich meine, das Einzige, was sich ja hier ändert, ist die Aminogruppe, die wir von einem Molekül aufs andere schieben. Bei der Aminosäure sitzt ja dann am Alpha-C-Atom diese Aminogruppe und bei der Ketosäure eben stattdessen eine Ketogruppe. Und ein einfaches Beispiel für eine Ketosäure, das wir aus dem Citratzyklus kennen, wäre zum Beispiel das Oxalacetat. So, jetzt haben wir eine neue Ketosäure gebildet aus unserer alten Aminosäure. Das Enzym dafür nennt man Aminotransferase. Je nachdem, welche Reaktion dann stattfindet, haben die auch nochmal spezifische Namen. Davon hört ihr dann aber in der neuen Folge mehr. Und jetzt Achtung, ganz großer MC-Alarm. Die Aminotransferase braucht als prosthetische Gruppe das Pyridoxalphosphat, kurz PALP. Und jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben unsere Aminosäure, wir haben die Ketosäure, das passende Enzym mit der passenden prosthetischen Gruppe und die Reaktion kann ablaufen. Als erstes bindet Aminosäure Nummer 1 ans aktive Zentrum unseres Enzyms und geht eine kovalente Bildung mit dem PALP ein. Im zweiten Schritt kommt es dann zur Abspaltung der ersten Ketosäure aus dieser gerade gebundenen Aminosäure und am PALP hängen bleibt nur noch die Aminogruppe. An dieser Aminogruppe können wir jetzt unsere Ketosäure 2 anbauen und es entsteht daraus die zweite Aminosäure, die dann am Ende von der Reaktion aus dem PALP wieder abgespalten werden kann.
Ja, damit es noch ein bisschen klarer wird, hier noch ein Beispiel. Also nehmen wir mal Glutamat. Das ist eine Aminosäure und ist jetzt einfach mal unsere Aminosäure 1. Und wenn von Glutamat NH2 abgespalten wird, ja, also das bleibt ja am Pyridoxalphosphat hängen, dann bekommen wir Alpha-Ketoglutarat, quasi die zu Glutamat korrespondierende Ketosäure 1. Und das NH2, was jetzt ja noch am Pyridoxalphosphat hängt, am Enzym, das können wir jetzt auf eine andere Ketosäure übertragen, zum Beispiel auf das Oxalacetat, wodurch dann eine Aminosäure 2 entsteht, nämlich in dem Fall dann Aspartat.
So, erste Reaktion wäre abgehakt, kommen wir zu Nummer 2, der Desaminierung. Und auch hier, ich muss sagen, die Namen sind da wirklich super für uns gewählt zum Lernen. Hier wird einfach eine Aminogruppe abgespalten und das kann auf 3 Art und Weisen passieren.
Nämlich oxidativ, hydrolytisch und eliminierend. Schauen wir uns die einzelnen Reaktionen kurz an. Wir können einmal oxidativ desaminieren. Das bedeutet, zunächst wird die Aminosäure oxidiert. Und dann einfach die Aminogruppe abgespalten. Und das geht nur mit Glutamat. Und das Enzym hier ist die Glutamat-Dehydrogenase. Dehydrogenasen kennt ihr ja auch aus dem Citratzyklus und so. Und die machen immer irgendwie eine Oxidation. Und dementsprechend brauchen wir auch einen Kofaktor, der dann die Elektronen aufnehmen kann. Und das ist in dem Fall entweder NAD+ oder NADP+. Es geht beides. Ja. Und wenn wir diese Aminogruppe abspalten, dann entsteht aus dem Glutamat das Alpha-Ketoglutarat. Gut, kommen wir zur zweiten Desaminierung. Das wäre die hydrolytische. Und da wird die Aminogruppe abgespalten unter Einbau von Wasser, deshalb hydrolytisch. Das funktioniert bei Glutamin und Asparagin. Das Enzym ist dann einfach die Glutaminase oder eben die Asparaginase. Die dritte Desaminierung ist eliminierend. Da wird die Aminogruppe abgespalten und zusätzlich wird auch noch Wasser eliminiert, also auch noch abgespalten. Das funktioniert einfach mit den Aminosäuren, die eine SH- oder eine OH-Gruppe enthalten. Also Serin, Threonin und ein bisschen weniger, aber auch da beim Cystein. Und der Kofaktor ist hier auch wieder das Pyridoxalphosphat. Ihr merkt schon, meistens ist der Kofaktor bei einer Aminosäurereaktion irgendwie Pyridoxalphosphat.
Genau. Okay, das heißt, jetzt haben wir mit dem Amin rumgespielt. Jetzt ganz kurz nochmal zum Carboxy. Können wir nämlich auch abhauen.
Also die, genau, wie die Aminosäure, der Name ja schon sagt. Haben wir einmal vor allem die Aminogruppe und dann natürlich die Säuregruppe, also die Carboxylgruppe.
Genau, und die können wir auch loswerden. Dekarboxyliert haben wir auch schon mal in anderen Zusammenhängen. Grundsätzlich bei Aminosäuren geht es eigentlich mit fast allen Aminosäuren, die es so gibt. Dadurch entstehen die sogenannten biogenen Amine. Das ist irgendwie auch ein spannendes Ding, was auch in späteren Organen nochmal zu tragen kommt. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Glutamat nehme und dekarboxyliere das, dann kommt da GABA raus, also Gamma-Aminobuttersäure, was ja ein sehr, sehr wichtiger Neurotransmitter ist. Also biogenes Amin, kann man sich mal merken, ist so eine Geschichte, die kommt immer wieder. Wer hätte es gedacht? Dazu braucht man Decarboxylasen. Und die auch wieder, Tim hat so wie immer recht, brauchen PALB. Also PALB zieht sich durch. Da lohnt es sich wirklich einfach, sich pauschal zu merken, PALB braucht man immer. Und dann diese ein, zwei kleinen Ausnahmen, die es halt eben gibt, sich dazu zu merken. So rum find ich es immer einfacher.
Genau, also fast immer. Genau. Aber genau, und nochmal für die, die sich jetzt mit der Erklärung von biogenen Aminen vielleicht noch nicht zufrieden geben. Im Grunde ist das sehr ähnlich wie so eine Aminogruppe. Bloß bei der Aminogruppe hat man ja so einen Stickstoff und da hängen Wasserstoffatome dran. Und bei biogenen Aminen hängen da eben andere Reste an dem Stickstoff dran als Wasserstoff. Ja, vielleicht hilft das.
Ja. Die 101-Kiste, die Werkzeugkiste, ist zugeschlossen. Das sind eigentlich die drei Reaktionen, die wir brauchen. Also würde ich sagen, in medias res.
Auf Deutsch bitte.
Let's go.
Ja, ich hatte kein Latein. Ich habe mich jetzt hiermit geoutet. Okay.
Let's go.
Stark, oder?
Wo waren wir? Genau, ihr habt vielleicht gemerkt, dass bei diesen ganzen Reaktionen immer wieder mal Ammonium oder Ammoniumion angefallen ist und das ist bei diesen Abbauprozessen von den Aminosäuren immer wieder mal relevant. Ammoniumion oder Ammoniak bzw. NH4-, das ist eigentlich super wasserlöslich und könnten wir eigentlich perfekt im Blut transportieren, dann zu den Nieren bringen und ausscheiden. Wir machen es aber nicht. Warum? Ammoniak kennt ihr sicherlich als ja, stechend, stinkenden Geruch, also richtig, richtig übel. Und so üble Gerüche sind eigentlich evolutionär recht sinnvoll, denn die warnen uns vor großen Gefahren. Und die ist hier auf jeden Fall gegeben. Ammoniak ist sehr toxisch und kann problemlos die Blut-Hirn-Schranke überschreiten und treibt dann im ZNS sein Übel. Zum einen wirkt es direkt neurotoxisch und zum anderen versucht der Körper dann das Ammoniak, dass es eben über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn geschafft hat, in Glutamin zu fixieren. Und das Glutamin ist dann aber wiederum osmotisch aktiv. Und wenn es in die Zellen hineingelangt, führt es dann dort zu Zellschwellung. Und das führt dann zu Hirndruck bis hin zu Koma und Tod. Wir merken uns also, Ammoniak bzw. die Ammoniumionen müssen raus.
Ja, ich glaube, das mit der Zellschwellung ist noch nicht komplett 100% gesichert, aber es ist auf jeden Fall eine...
Genau, das ist eher so eine Arbeitshypothese. Genau.
Aber klingt logisch, finde ich.
Ja. Ja. Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass Ammoniak gefährlich ist und um diesen eben zu eliminieren, brauchen wir den Harnstoffzyklus.
Werte mit.
Dieser wandelt dann die Ammoniumionen in der Leber in das unschädliche Molekül Harnstoff um. Das wird dann übers Blut in die Nieren transportiert und dort über Urin ausgeschieden.
Okay, also was dieser Harnstoff?
Ja, was ist Harnstoff? Im Grunde ist es eine wirklich leicht zu merkende Struktur. Stellt euch einfach ein zentrales Kohlenstoffatom vor und daran mit einer Doppelbindung ist ein Sauerstoff und dann noch zu beiden Seiten jeweils eine Aminogruppe. Wir haben also insgesamt einfach zwei Aminogruppen an einem C dran und das ist ganz cool, weil pro ausgeschiedenem Harnstoff eliminieren wir gleich zwei Stickstoffatome.
Okay, Harnstoff ist geklärt. Jetzt ist noch die Frage, was ist jetzt dieser Harnstoffzyklus?
Ja, bevor wir da jetzt in aller Detailtiefe reinsteigen, erstmal Harnstoffzyklus ganz simpel auf die Basisreaktion runtergebrochen. Im Grunde genommen wollen wir aus einem Ammoniumion Bicarbonat und Aspartat, aus dem wir uns ein zweites Ammoniumion raussnacken, mithilfe von ordentlich Energie am Ende Harnstoff herstellen und als weiteres Produkt erhalten wir auch noch Fumarat. Das war jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht. In Wirklichkeit läuft das Ganze zyklisch ab und ähnlich wie beim Zitratzyklus haben wir am Ende wieder das gleiche Molekül, mit dem wir angefangen haben. Das Ganze erstreckt sich außerdem über zwei Zellkompartimente, dazu gleich nochmal mehr. Das heißt, unsere vereinfachte Version soll jetzt einfach der Orientierung dienen, reicht aber noch lange nicht aus.
Gut, also das war jetzt quasi der Schnelldurchlauf und jetzt das Ganze nochmal Schrittchen für Schrittchen.
Wir starten im Mitochondrium und dort haben wir einmal Hydrogencarbonat, also ganz normal HCO3-, was mit freiem Ammonium, also NH4+, reagiert. Und dieses Ammonium kommt entweder aus Glutamat oder aus Glutamin, wird es freigesetzt. Außerdem brauchen wir für diese Reaktion zwei ATP. Und dann entsteht aus Bicarbonat und Ammonium Carbamoylphosphat. Das ist letztendlich einfach das Hydrogencarbonat, wo noch ein Stickstoff dran gebunden ist und über eine Esterbindung hängt dann noch so ein Phosphatrest dran. Ja, eigentlich gar nicht so wild. Und das Enzym, was hier gebraucht wird, ist die mitochondrielle Carbamoylphosphat-Synthetase 1. Also Synthetase bedeutet ja schon, ich brauche einen Kofaktor, ATP, der mir die Energie liefert. Und warum jetzt Synthetase 1? Ja, es gibt leider noch ein Enzym, was genauso heißt, bloß eben Carbamoylphosphat-Synthetase 2. Das liegt aber nicht im Mitochondrium, sondern im Zytosol vor. Und ist dort, Leo, erinnerst du dich noch dran an die Folge?
Selbstverständlich.
Für das zuständig ist.
Ja, das Grüße gehen raus an den Wimmer und an Jü, die uns die Pyrimidinsynthese näher gebracht haben in Basics-Folgen.
Genau. Aber wir sind jetzt bei der Synthetase 1 im Mitochondrium. Gut, hier gehen also wie gesagt auch zwei ATP drauf, denn eigentlich läuft das Ganze nochmal in kleinschrittigeren Reaktionen ab. Erstmal muss das reaktionsträge Hydrogencarbonat mit ATP zu Carboxyphosphat aktiviert werden. Und Carboxyphosphat reagiert dann mit freiem Ammonium zu Carbaminsäure unter Abspaltung von Phosphat. Und die ist aber dann auch wieder inaktiv und reaktionsträge. Und dann brauche ich ein zweites ATP, um die wiederum zu aktivieren zu Carbamoylphosphat. Ich weiß nicht, ob man das jemals in dem Detail wissen muss, aber deshalb brauchen wir zwei ATP. Und das Ganze hier ist eine absolut wichtige Reaktion, weil das ist die Schrittmacherreaktion und dementsprechend wird auch hier reguliert. Und zwar wird diese Carbamoylphosphat-Synthetase durch N-Acetylglutamat allosterisch reguliert. Was das ist, erklären wir später noch.
Okay, also Carbamoylphosphat ist entstanden, aber wie geht's weiter?
So, im nächsten Schritt bauen wir unser entstandenes Carbamoylphosphat. Das haben wir jetzt schon aktiviert. Das kann die Reaktion kaum erwarten. Das bauen wir jetzt an Ornithin dran und als Produkt erhalten wir Citrullin. Das Enzym ist auch hier dankbar benannt. Das ist die Ornithin-Transcarbamylase. Ornithin, was soll das jetzt sein? Das Ganze ist auch eine Aminosäure. Warum die uns vielleicht weniger bekannt vorkommt, liegt daran, dass es eine nicht proteinogene Aminosäure ist. Vom Aufbau her, die besteht aus 5C-Atomen. Wie bei jeder Aminosäure haben wir ein Alpha-C-Atom, wo die Aminosäurengruppe dranhängt. Dann drei weitere C-Atome. Und am Ende hängt hier eine zweite Aminogruppe, also ein NH3 nochmal mit dran. Und an dieses zweite N, also an dieses zweite Stickstoffatom, wird jetzt unser Carbamoylphosphat drangebaut. Und wie gesagt, diese Reaktion, die läuft freiwillig ab, da wir ja gerade eben vorhin das ATP investiert haben. Und jetzt ist eben genug Energie unter Abspaltung von diesem Phosphatrest für diese Reaktion vorhanden. So, dieses Citrullin wird dann im nächsten Schritt aus dem Mitochondrium ins Cytosol transportiert. Hier findet also ein Kompartimentwechsel statt. Und das macht für uns der Ornithin-Citrullin-Antiporter.
Ja, ist ganz cool, ne? Also der bringt gleichzeitig wieder Ornithin rein, damit ein nächstes Carbamoylphosphat reagieren kann und schleust das Citrullin ins Cytosol. Und dort kommt der weitere Ausgangsstoff, den wir noch brauchen, hinzu. Nämlich reagiert Citrullin jetzt im Cytosol mit Aspartat zu Argininosuccinat. Das Ziel ist eigentlich hier, diese zweite Aminogruppe für den Harnstoff zu bekommen. Aspartat ist nämlich auch ein Stickstoffdonor und wird hier im Grunde einfach am Citrullin angebaut. Und das Enzym ist wieder sehr logisch benannt. Das ist nämlich die Argininosuccinat-Synthetase. Synthetase bedeutet, wir brauchen hier wieder ATP. Ja, sonst wird es einfach nur Synthase heißen. Ja, und Aspartat ist nämlich einfach auch sehr träge und muss aktiviert werden. Und hier wird ATP aber nicht einfach zu ATP, nicht einfach zu ADP, also Adenosin-Diphosphat und Phosphat gespalten, sondern zu Adenosin-Monophosphat, also AMP und Pyrophosphat, also zwei Phosphate. Und dann werden diese zwei Phosphate auch nochmal gespalten. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn ergeben. Der Punkt ist, wir haben zweimal die Spaltung von einer energiereichen Bindung. Nämlich einmal, wenn von ATP Pyrophosphat abgespalten wird und dann nochmal, wenn das Pyrophosphat selbst gespalten wird. Deshalb haben wir zwar eigentlich nur ein ATP verbraucht, aber zwei energiereiche Bindungen. Und haben jetzt aber dafür unser Argininosuccinat.
Genau, jetzt haben wir gerade aus zwei Molekülen Argininosuccinat zusammengebaut und jetzt wollen wir es im nächsten Schritt wieder spalten. Und zwar diesmal hinter dem Stickstoffatom. Wir haben ja Argininosuccinat so gesehen nur benutzt als Stickstoffdonor. Und diese Spaltung, die passiert durch das Enzym Argininosuccinase bzw. Argininosuccinat-Lyase. Der Name sagt eigentlich schon, was genau hier passiert. Es entsteht auf der einen Seite Arginin und es entsteht das Fumarat, das ähnelt dem Succinat sehr. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass Fumarat hier eine Doppelbindung in der Kohlenstoffkette hat. Fumarat kennen wir aus dem Citratzyklus und kann jetzt problemlos in diesen eingeschleust werden. Und weiter geht's bei uns mit dem Arginin.
Ja, das Arginin, ja, das hat auch nicht viel Spaß. Das wird nämlich auch gleich wieder gespalten durch die Arginase. Und diese Spaltung erfolgt hydrolytisch, man braucht also auch Wasser. Und dabei entsteht jetzt endlich unser Harnstoff. Und zusätzlich noch ein Ornithin. Das heißt, ihr merkt schon, wir sind schon fast am Ende. Und Harnstoff, wie gesagt, dieses Kohlenstoff mit einem Sauerstoff und zwei Aminogruppen. Richtig cool, können wir jetzt über das Blut zur Niere bringen und dann über den Urin ausscheiden. Und jetzt haben wir aber das Ornithin auch wieder vorliegen. Und Leo, wie kommt das Ornithin jetzt zurück aus dem Cytosol ins Mitochondrium?
Der hat aufgepasst, Schritt Nummer 3. Der Ornithin-Citrullin-Antiporter, weil auf der anderen Seite war das Mitochondrium natürlich schon wieder fleißig und hat das nächste Carbamoylphosphat aufs Ornithin addiert, hat uns ein Citrullin hergestellt und somit kann ich direkt das Ornithin, was wir gerade eben hergestellt haben, und das neue Citrullin austauschen und die ganze Bude läuft weiter.
Perfekt, und dann steht eben wieder Ornithin im Mitochondrium zur Verfügung und kann in die nächste Harnstoffzyklusrunde gehen.
Also die Quintessenz. So, die Quintessenz von dem Ganzen ist jetzt, dass dieses Drehscheiben, also dieses zyklische Prinzip, mega praktisch ist, weil wir unsere Intermediate nicht verbrauchen. Also wir hören im Prinzip genauso auf, wie wir angefangen haben, und zwar mit dem Ornithin. Das Ganze ist energetisch allerdings sehr aufwendig. Ihr habt ja gehört, wir verbrauchen insgesamt 3 ATP, beziehungsweise wie es Tim wunderbar erklärt hat, es gehen 4 energiereiche Bindungen am Ende drauf. Einmal am Anfang bei der Synthese vom Carbamoylphosphat, da gehen 2 ATP drauf, weil wir bei den Einzelschritten jeweils unser Produkt wieder reaktiv machen müssen. Und das letzte ATP, das geht dann drauf bei der Argininosuccinat-Synthetase. Und dort brauchen wir dann aber allerdings nur 1 ATP und dafür aber 2 energiereiche Bindungen auf. Genau.
Ja, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, wo man reingeritten werden könnte von etwaigen Prüfern, weil man streng genommen 3 ATP braucht, aber 4 energiereiche Bindungen. Und ich habe beide Fragen schon gesehen und ich finde das ziemlich fies. Also MC-Alarm, seid darauf gefasst, dass man da gegebenenfalls einen kleinen Fallstrick konstruieren kann als Fragensteller.
Ja, und jetzt hatten wir ja vorhin schon kurz über Regulation gesprochen. Die Schlüsselreaktion war nochmal klarer.
Genau, Schlüsselreaktion war die Herstellung von unserem Carbamoylphosphat, das für uns die Carbamoylphosphat-Synthetase 1 übernimmt.
Übrigens, sorry, ich bin da gerade voll drin, ne, weil ich habe so ein Sonographie-Tutorium gegeben und das bestand so daraus, dass ich die ganze Zeit Fragen gestellt habe. Ja, so, dies, das, wo würdest du jetzt die Niere vermuten? Clara?
Okay. Also Tim hat
die ganze Zeit so durch. Deshalb bin ich da gerade noch sehr drin.
Tim hatte eine Didaktikschulung, man merkt es.
Das heißt, du warst dann so ein Tutor, der die Leute richtig beim Namen aufgerufen
schön.
Hat, dass mit der Frage auch gar nicht ausweichen
schön.
Konnte.
Ja, weil sonst entsteht da immer so eine Stille und dann sagt halt niemand was, ja? Und wenn du die Leute direkt ansprichst, ja, dann.
Ja, okay. Aber aus der Kalten holst du einen manchmal ab. Genauso
ja.
wie die Regulation des Harnsäurezyklus.
Harnstoff.
Fuck.
Oh, Achtung übrigens, Harnsäure ist was anderes, ne? Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, das ist nur, dass ihr daran aufpasst, ne? Das ist mir klar. Aber
genau,
ja,
Harnsäure ist das, was
genau.
beim Purinabbau entsteht. Gut, aber jetzt bleiben wir beim Harnstoff und der Regulation. Wie gesagt, Carbamoylphosphat-Synthetase ist da das Enzym, was wir regulieren. Und es wird allosterisch reguliert durch N-Acetylglutamat. Ohne dieses N-Acetylglutamat ist nämlich diese Carbamoylphosphat-Synthetase praktisch inaktiv. Und dementsprechend brauchen wir das unbedingt. Und das wird hergestellt aus Glutamat und Acetyl-CoA durch die Acetylglutamat-Synthase. Das ist noch relativ logisch. Und die Synthese davon wird aber wiederum durch Glutamat und Arginin aktiviert. Wenn also viel Glutamat und viel Arginin, also viel Stickstoff, gebunden in Aminosäuren, unterwegs ist, dann signalisiert das Stickstoffüberschuss. Und dann ergibt es ja Sinn, dass wir dann den Harnstoffzyklus auch ankurbeln, um zu viel Stickstoff loszuwerden. Außerdem brauchen wir ja für die Synthese von diesem N-Acetylglutamat, also diesem Regulator, auch Acetyl-CoA. Und das ist eigentlich auch ganz sinnvoll. Der Harnstoffzyklus kann dadurch nämlich nur bei ausreichendem Energieangebot stattfinden. Ja, also wenn ausreichend Acetyl-CoA vorhanden ist, was wir ja letztendlich aus der Glykolyse und dann Pyruvatdehydrogenase bekommen oder eben auch aus Fettsäureabbau. Gut, das ergibt auch an sich perfekt Sinn, weil wir brauchen ja für den Zyklus energiereiche Bindungen, 4 Stück eben, und daher ist es in Energiemangellage gar nicht so sinnvoll, den jetzt besonders zu aktivieren.
Genau, und man muss sagen, dass der Harnstoffzyklus, wie gesagt, eben weil der Stickstoff teilweise sehr toxisch sein kann, einen hohen Stellenwert hat in dem Stoffwechselweg-Ranking, wenn man so will. Und deswegen kann man sich auch vorstellen, dass wenn der defekt ist, dass das schon echt Probleme macht. Ja, und deswegen sollten wir kurz nochmal durchgehen, was es denn so für klassische Harnstoffzyklus-Defekte gibt.
Leo, ich bedanke mich für diese grandiose Überleitung. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich zu Klinikinhalten. Fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere auch, okay, was hat das jetzt hier verloren? Tatsächlich sind das aber sehr beliebte MC-Fragen, gerade auch im Physikum, weil man hat hier so ein bisschen Transfer angehaucht, den Harnstoffzyklus abprüfen kann. Harnstoffzyklusdefekte sind tatsächlich gar nicht so selten. Die gehören mit zu den häufigsten genetisch bedingten Stoffwechselerkrankungen. Ja, also ich habe hier so ein bisschen rumgesucht nach Zahlen und bei kumulativer Inzidenz habe ich tatsächlich 1 zu 8.000 gefunden. Das finde ich gar nicht mal so selten. Konsequenz von dieser Stoffwechselerkrankung, je nachdem, welches Enzym ausgefallen ist, das können tatsächlich alle aus unserem Harnstoffzyklus sein, stauen sich dann die davorliegenden Intermediate in diesem zyklischen Prozess an. Und am Ende kommt es eben zu einer insuffizienten Stickstoffelimination und die führt eben über diese ganze Kaskade bis hin zu Hirnschädigung und zum Tod. Und da wir wollen jetzt hier ganz praktisch durchstarten und haben für euch ein kleines Fallbeispiel vorbereitet, wo ihr euch auch mal angucken könnt, wie so eine Fragestellung da aussehen kann. Und zwar haben wir ein Neugeborenes und das präsentiert sich uns mit Erbrechen, Lethargie und Krampfanfällen. Das alles sind Hinweise auf eine hyperammonämische Episode, also dass hier irgendwie zu viel Stickstoff vorliegt. Die Blutwerte sind auch auffällig. Wir finden unter anderem stark erhöhte Ammonium- und Citrullinwerte. Und die Urinanalyse ergibt, dass das Angininosuccinat auch auffällig erhöht ist. Jetzt müssen wir logisch überlegen. Wir haben hier zwei Intermediate, die sich anstauen. Einmal Citrullin und Angininosuccinat. Und jetzt überlegt ihr mal, was denkt ihr, welches Enzym könnte dann an dieser Stelle defekt sein, dass es zu genau dem Rückstau kommt?
Tim, sag's uns.
Also, ja, ich würde mal sagen, die Argininosuccinat-Lyase, wo ja das Argininosuccinat dann abgebaut würde.
Das ist völlig korrekt, aber so schnell kann sich das Blatt wenden. Jetzt wird Tim, der Tutor, von uns abgeprüft. Genau. Bei dieser Krankheit handelt es sich um die sogenannte Arginin-Bernsteinsäure-Krankheit, beziehungsweise ASL-Defekt, also Argininosuccinat-Lyase-Defekt. Und dieser hoch angestiegene Argininosuccinat-Spiegel, der sich eben anstaut, weil dieses Molekül nicht gespalten werden kann, weil unser Enzym gerade nicht so Bock hat, der führt eben auch zu einem Anstau der Produkte davor, also zum Beispiel das Citrullin.
Also solche Fragen nach so Enzymdefekten, die können natürlich auch andersrum gestellt werden. Ja, also man kommt zum Beispiel auch vor, dass dann gefragt wird, okay, jetzt ist dieses und jenes Enzym defekt, zum Beispiel eben die Argininosuccinat-Lyase, und ihr werdet dann gefragt, ja, und welche Blutwerte sind dann denn erhöht oder erniedrigt? Und da braucht ihr euch wirklich einfach gar keine Panik machen, sondern einfach in Ruhe überlegen, okay, was kommt da vor, was staut sich dann an?
So, dann haben wir den Harnstoffzyklus jetzt final diskutiert und durchexerziert, haben sogar eine Beispielfrage gemacht. Deswegen, was nehmen wir mit heute? Wir nehmen mit, also im Aminosäurestoffwechsel fällt toxisches Ammonium an, welches unschädlich gemacht werden muss. Die N-Ausscheidung findet in Form von Harnstoff statt und dafür brauchen wir eben unseren Harnstoffzyklus. Die beiden Stickstoffdonoren sind in dem Fall einmal freies Ammonium aus Glutamat und Glutamin und ein Stickstoff gebunden in der Aminosäure Aspartat. Die Schrittmacherreaktion hierbei ist die Carbamoylphosphat-Synthetase 1, die allosterisch reguliert wird durch N-Acetylglutamat. Bei Defekten von Enzymen des Harnstoffzyklus stauen sich die Edukte dieser Reaktion auf und die kann man dann oft im Blutbild feststellen. So,
dann haben wir es fast geschafft. Auf die nächste Folge.
So ist es.
Da versuchen wir nämlich Licht ins Dunkel des Aminosäurestoffwechsels zu bringen.
Die Königsklasse.
Ja.
Der Leberstoffwechselwege. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Danke, Clara, Tim. Es war nett mit euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns, bevor ihr kurz das Handy weglegt, noch ganz schnell ein paar Sternchen da lässt auf Spotify. Auch der Folge-Button hilft euch und uns, uns wiederzufinden. Zudem würden wir uns freuen, ja, es gibt jetzt die neue Funktion, unter Spotify direkt Feedback zu geben. Das ist extrem viel wert für uns, weil deswegen können wir uns verbessern und weiterentwickeln. Und ansonsten könnt ihr auch gerne Feedback geben auf unserer Insta-Seite, @derbrocklipodcast. Da gibt es zusätzlich auch noch ein paar nette Bilder und Merksprüche. Und somit, Freunde, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich hoffe, ihr seid nicht erschlagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.